Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, der Online-Vermögensverwalter, der seit 10 Jahren Komfort und Transparenz vereint.
NZZ-Akzent. Es war vor gut einer Woche in Mexiko. Sicherheitskräfte stürmten eine Hütte, wo sie den Drogenboss El Mencho aufgespürt hatten, mit vollem Namen Nemesio Oseguera Cervantes, den Chef des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación.
Hello, welcome. I'm Nomia Iqbal. In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords, known as El Mencho.
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido. Es decir, asesinado por el gobierno tras un desesperado intento de defensa.
Seine Bodyguards schossen und wehrten sich heftig. El Mencho flüchtete noch in den Wald. Schließlich wurde er aber gefasst, schwer verletzt und starb schlussendlich bei dem Transport nach Mexico City.
He was killed in an operation in the town of Tlalpapa. The US had previously issued a $15 million reward.
Danach gab es Terroraktionen in ganz Mexiko. Es wurden Autos angezündet, Banken brannten, Tankstellen und Läden. Es gab Straßensperren.
Following the shooting over the weekend, chaos, as you see there, erupted in different parts of the country.
Das sogenannte Jalisco-Kartell reagiert mit Plünderungen und Brandstiftungen auf den Tod seines Anführers.
Die Lage hat sich dann schnell wieder beruhigt. Thomas, heißt das jetzt, gut eine Woche später, die Sache ist damit erledigt?
Auf jeden Fall scheint die Polizei und das Militär die Lage im Augenblick unter Kontrolle zu haben. Aber das heißt nicht, dass die Kartelle, in diesem Fall das Jalisco-Kartell, besiegt wären. Vielleicht ist es einfach nur die Ruhe vor dem Sturm im Augenblick.
Mit der Tötung des Drogenbosses El Mencho ist Mexiko ein wichtiger Schlag gegen die Kartelle gelungen. Doch das könnte die Gewalt sogar noch mehr entfachen, sagt Lateinamerika-Korrespondent Thomas Milz. Ich bin Antonia Moser. Thomas, zuerst noch, wie wichtig war denn dieser El Mencho eigentlich?
Ja, sein Jalisco-Kartell gilt als eines der 2 mächtigsten Kartelle in Mexiko, neben dem Sinaloa-Kartell. Und es gibt Schätzungen, dass das Kartell zwischen 20.000 und 30.000 Männer unter Waffen hat. Mhm. Das Kartell scheint das am besten organisierteste zu sein in Mexiko. Das heißt, die machen wirklich eine Art militärisches Training ihrer Mitglieder. Die werden an modernen Waffen ausgebildet. Und es ist auch das Kartell, was am besten ausgerüstet zu sein scheint. Das heißt, sie haben modernste Waffen aus den USA, was das Kartell halt auch so gefährlich macht.
Und wenn jetzt der Boss tot ist, warum gab es denn solche Terroraktionen? War das irgendwie eine Rache für seinen Tod?
Ja, diese Racheaktionen, die sieht man immer in Mexiko, sobald das Militär und die Polizei gegen ein Kartell vorgehen. Das soll eine Botschaft senden an die Regierung. Sie wollen natürlich abschrecken. Sie wollen sagen, lasst uns in Ruhe, denn wenn ihr uns angreift, wird das einen Preis haben. Wir werden dafür euch und die Bevölkerung terrorisieren.
Es zeigt aber auch, diese Drogenkartelle haben in Mexiko eine ziemlich große Macht.
Ja, es gibt eigentlich kein Territorium in Mexiko, wo nicht irgendeine kriminelle Bande das Sagen hat. Zu sagen, wie viele von diesen Banden es gibt, ist schwierig, weil oft sind das Splittergruppen der gleichen Bande. Oft sind es auch kleinere Gangs, die mit größeren Banden zusammenarbeiten. Also die Allianzen sind sehr vielfältig. Mhm. Man schätzt ungefähr, dass 200.000 Menschen in diesen kriminellen Organisationen arbeiten. Auf jeden Fall kann man sagen, das organisierte Verbrechen ist der größte Wirtschaftszweig Mexikos.
Okay, also nur mit Drogen.
Es ging früher los mit Drogenhandel, aber mittlerweile hat sich das organisierte Verbrechen eigentlich in fast alle Wirtschaftszweige hineingeschlichen. Man arbeitet als Schlepperbande für Migranten, die in die USA wollen. Wenn man merkt, dass diese Migranten aus reichen Familien kommen, entführt man die dann auch gerne, um die Familien daheim zu erpressen. Wir haben wirklich Mafiastrukturen wie Lösegeld erpressen, also Schutzgelder. Ein bekanntes Beispiel letztens war, wie sehr mittlerweile die Kartelle auch bei der Produktion und Verkauf von Avocados in die USA beteiligt sind. Also die investieren auch in den Agrarsektor oder auch in den Immobilienhandel. Also sie lassen selber mit ihren Drogengeldern Häuser bauen, die dann verkauft werden. Also Mittlerweile hat sich das sehr gestreut.
Aber was heißt das jetzt für die Bevölkerung in Mexiko, die mit diesen Kartellen lebt? Also wie sah das denn jetzt konkret aus im Gebiet von El Mencho in Jalisco?
Ja, in diesen Regionen, wo die Kartelle sozusagen ihre Heimat haben, hört man dann immer, dass die auch sehr viel für die lokale Bevölkerung machen. Zum Beispiel, dass sie Feste organisieren, dass sie für Krankenhäuser etwas bezahlen. Das hängt aber oft damit zusammen, dass sie natürlich Verwandte in diesen Regionen haben, die profitieren von den Gewinnen des Kartells. Mhm. Daher kommt dieses Robin Hood-Image, dass sie das Geld von den Reichen, in dem Fall den USA, nehmen und unter den armen Mexikanern verteilen. Das ist aber dann auch sehr viel Mythos. Mhm. Denn gleichzeitig sieht man, wie viel Gewalt es zum Beispiel auch im Gliedstaat Jalisco gibt. Da gab es ja in den letzten Monaten immer wieder Meldungen, dass man Mordstätten gefunden hat, also Massengräber, in denen meist junge Männer verscharrt wurden, die von dem Kartell zwangsrekrutiert wurden. Die wurden dann militärisch trainiert und diejenigen, die nicht mitgemacht haben, nicht mitmachen wollten, die wurden dann offenbar auch ermordet. Also es gibt da dieses Beispiel einer Ranch, die man vor einem Jahr entdeckt hat.
En marzo de 2025, diversos medios en México dieron a conocer una noticia brutal y escalofriante. El hallazgo de un campo de entrenamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre.
Man hat Kleidungsstücke gefunden, man hat Rucksäcke gefunden, Koffer dieser Jugendlichen, die also dahin gekommen sind. Sie dachten vielleicht auch, dass sie für eine normale Arbeit angeworben wurden. Und plötzlich befanden sie sich in diesem Trainingslager des Kartells. Man hat ganz viele Schuhe gefunden und diese Bilder von den aufgereihten Schuhen der Ermordeten, das waren ganz fürchterliche Szenen.
Se encuentran prendas, edredones, almohadas, calzado, mochilas y maletas, entre otros.
Das sind wirklich krasse Bilder und sie graben da wirklich eine Leiche nach dem anderen eigentlich aus. Macht denn der Staat da nichts?
Also es gibt in ganz Mexiko Dutzende von Nichtregierungsorganisationen, diese Jugendlichen zu finden und dann jetzt auch die Leichen zu identifizieren. Mhm. In den letzten 20 Jahren sind wahrscheinlich mehr als 130.000 Menschen in Mexiko verschwunden. Man hört immer wieder den Vorwurf, dass die Regierung eigentlich nichts macht. Und im Fall dieser Ranch in Jalisco gilt es als gesichert, dass zumindest die lokale Regierung Bescheid wusste und die Sache verschleiert hat. Vielleicht, weil sie mit dem Jalisco-Kartell zusammenarbeiten oder einfach auch aus Angst, da etwas gegen das Kartell zu machen.
Aber jetzt muss man ja sagen, El Mencho, der ist weg. Das ist doch mal ein erster Schritt in der Bekämpfung.
Ja, es gab da auch sehr viel Lob, vor allen Dingen aus den USA. Da haben Regierungsvertreter gesagt, dass es eine großartige Entwicklung sei für Mexiko, für die USA, für Lateinamerika, ja für die ganze Welt, dass dieser Kriminelle jetzt eliminiert wurde. Mhm. Aber leider zeigt ja die Erfahrung, dass nach so einer Aktion, also nach der Ausschaltung eines wichtigen Drogenbosses, meistens eine Zeit kommt mit sehr viel verstärkter Gewalt. Das heißt, es wird eher schlechter danach, als dass es besser wird. So hat zum Beispiel der damalige Präsident Felipe Calderón 2006 den Krieg gegen die Drogen, den War on Drugs, ausgerufen. Und das war letztlich so, wie wenn man in ein Wespennest hineinstochert. Dann plötzlich hat sich das Es ist aufgebrochen und die Gewalt hat sich über das ganze Land verbreitet. Danach wurde es viel schlimmer als vorher. Wenn man schaut, die Mordraten, die Gewaltraten vor diesem Krieg gegen die Drogen und danach, das ist ein riesiger Unterschied. Und davon hat sich letztlich Mexiko bis heute nicht erholt.
Aber das ist dann Gewalt, die sich irgendwie gegen die Polizei, gegen das Militär richtet oder auch die Kartelle untereinander oder gegen wen richtet sich denn das?
Ja, das ist ganz vielschichtig. Also das Erste, was passiert, wenn man einen Drogenboss aus dem Spiel nimmt, ist, dass interne Machtkämpfe ausbrechen in seiner Gruppe. Wer denn jetzt der neue Anführer ist? Wir haben das gesehen im Sinaloa-Kartell. Da ist Mitte 2024 der Boss in die USA entführt worden, sitzt dort jetzt im Gefängnis. Und seitdem gibt es blutigste Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb des Kartells, wer denn jetzt das Sagen hat.
Okay.
Was dann passiert? Die Regierung schickt das Militär dorthin, wo sich die Kartelle bekämpfen. Dadurch kommt es zu Kämpfen zwischen dem Militär und den kriminellen Banden. Das heißt, die Bevölkerung fürchtet auch, dass das Militär in die Region kommt, weil dadurch einfach die Gewalt hochgeschraubt wird.
Also schlechte Aussichten für Jalisco.
Ja, es ist zu befürchten, dass Jalisco jetzt durch eine Periode von vielleicht mehreren Monaten, vielleicht dauert sogar Jahre, von neuer Gewalt gehen wird. Und nicht nur Jalisco, sondern natürlich auch die anderen Regionen, in denen das Kartell das Sagen hat.
Mhm.
Und paradoxerweise bedeutet das auch, dass gerade in solchen Situationen interner Machtkämpfe plötzlich mehr Drogen exportiert werden.
Warum?
Weil die einzelnen Gruppen schlicht und ergreifend Geld brauchen, um ihren Machtkampf zu finanzieren. Das heißt, sie müssen Waffen kaufen, Munition. Sie müssen Auftragsmörder bezahlen, um andere Konkurrenten auszuschalten. Man muss mehr Bestechungsgelder zahlen. Das heißt, man muss Politiker schmieren, man muss Polizisten und vielleicht sogar Militärs schmieren. Und dafür braucht man halt viel Geld. Und wo kommt das Geld her? Natürlich aus dem Drogenhandel. Das heißt, man versucht, möglichst viel Drogen in diesem Augenblick zu verkaufen, um den eigenen Krieg zu finanzieren.
Wir sind gleich zurück.
Ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio, mit True Wealth investieren Sie einfach, transparent und kosteneffizient. Neu mit dem praktischen Entnahmeplan. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Du hast gesagt, die Chance ist also groß, dass es da zu Konkurrenzkämpfen kommt innerhalb des Kartells, dass das zu mehr Gewalt und auch mehr exportierten Drogen führt. Aber nichts tun gegen diese Kartelle ist ja auch keine Option. Also das kann der mexikanische Staat ja auch nicht einfach geschehen lassen.
Das tut er ja auch nicht. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum betont stets, dass die Bekämpfung der Kartelle eine sehr hohe Priorität bei ihr hat. Sie hat ihrem Sicherheitsminister auch sehr viel Kompetenzen gegeben, hat ihm letztlich sogar das mexikanische Militär unterstellt. Und sie hatte auch durchaus Erfolge zu vermelden. Mhm. Also wenn man sich anschaut, wie viel Drogen konfisziert wurden, das sind Rekordmengen der jüngsten mexikanischen Geschichte. Die Zahl von festgenommenen Kartellmitgliedern ist auch sehr hoch. Sie hat auch sehr viele Drogenkriminelle an die USA ausgeliefert. Natürlich auch auf Druck von Donald Trump. Das heißt, da sehen wir ja jetzt auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Amerikanern.
Donald Trump hat ja auch damit gedroht, die USA werde auch in Mexiko militärisch eingreifen, wenn da nichts passiert. Das ist schon ziemlich drastisch.
Das ist sehr drastisch und es wird spekuliert, dass die Aktion gegen El Mencho auch auf Druck der USA jetzt stattgefunden hat. Weil Donald Trump immer wieder den Vorwurf vorbringt, dass Sheinbaum zu wenig unternimmt gegen die Drogenkartelle.
Well, it wasn't meant to be and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico.
Er sagt dann, ja, sie ist eine gute Frau, ich verstehe mich wunderbar mit ihr, aber sie regiert letztlich Mexiko nicht, sondern die Kartelle regieren Mexiko.
And we could be politically correct and be nice and say, oh yes, she is. No, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico.
Und dann droht er halt, dass er selber eingreift, dass er selber sein Militär losschickt. Und für Präsidentin Sheinbaum ist das der absolute Albtraum, sich vorzustellen, dass US Marines plötzlich in Mexiko ankommen und dort selber anfangen, Drogenbosse zu jagen. Das wäre ein Affront gegen die mexikanische Souveränität. Das wäre eine Riesenkatastrophe für ihre Regierung. Und das muss sie natürlich unter allen Umständen verhindern. Deswegen arbeitet sie auch so eng mit Trump zusammen. Und letztlich ist dieser Erfolg gegen El Mencho auch ein außenpolitischer Erfolg für sie. Sie kann den USA zeigen, wie effektiv ihr Kampf gegen die Drogenkartelle tatsächlich ist.
Heißt das also, Das geht jetzt so weiter. Also die Kartellbosse müssen sich da auf was gefasst machen.
Ja, also in den USA gibt es ja eine ganze Liste von Drogenbossen, die man ganz gerne haben möchte, auf die man Millionen schwere Kopfgelder ausgesetzt hat. Und da ist jetzt davon auszugehen, dass Scheinbaum diese Liste abarbeiten muss. Das heißt, wir können uns darauf gefasst machen, dass es ähnliche Aktionen in den nächsten Monaten wiedergeben wird. Und das ist halt die Strategie der USA. Die Big Bosse sollen gefangen werden, weil man glaubt, dass dadurch ihre Organisation zusammenbricht. Allerdings hat sich gezeigt, dass das in Mexiko nicht ganz so einfach ist.
Warum denn?
Ja, Mexiko ist wie eigentlich der Rest Lateinamerikas sehr arm. Mhm. Sehr viele gehen dann halt auch als Migranten in die USA oder nach Europa. Aber die Leute haben Probleme, einen guten Job zu finden, um Geld zu verdienen. Und da ist natürlich mit Drogen sehr viel mehr Geld zu verdienen und halt auch sehr leicht. Mhm. Also, und ganz realistisch muss man ja sagen, solange es die Nachfrage an Drogen gibt, sowohl aus den USA wie auch aus Europa oder auch aus Asien, und solange man so große Gewinne damit erzielen kann, wird es immer eine Drogenmafia geben.
Also heißt das, man hat in Mexiko die Lösung für die Drogenkartelle noch nicht wirklich gefunden?
Letztlich ist dieses Problem wohl nur langfristig zu lösen. Das Problem ist aber, dass man jetzt kurzfristig einen großen Druck hat, die Lage unter Kontrolle zu bringen, weil in 3 Monaten wird die Fußball-Weltmeisterschaft auch in Mexiko stattfinden, neben Kanada und den USA. Mhm. Es gibt 3 Austragungsorte, das ist Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara, das ist die Hauptstadt von Jalisco, dem Epizentrum der Gewalt der vergangenen Woche. Das heißt, man muss jetzt gucken, dass man diese Fußballweltmeisterschaft ohne Zwischenfälle über die Runden bekommt, weil es wäre der Super-GAU für Präsidentin Scheinbaum, wenn Touristen oder sogar Fußballmannschaften irgendetwas zustoßen würde oder wenn man Spiele absagen müsste aufgrund von Gewaltaktionen. Das wäre der Super-GAU für die Regierung. Das heißt, jetzt erstmal für Ruhe sorgen. Dann nach der Fußball-Weltmeisterschaft gucken, wie man weiterarbeitet. Aber wir haben letztlich die Perspektive in Mexiko, es könnte nach dieser Aktion gegen El Mencho ein neuer Drogenkrieg eröffnet werden.
Thomas, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war unser Akzent mit Lateinamerika-Korrespondent Thomas Milz. Wir haben aber auch heute Iran im Angebot. In NZZ Geopolitik schauen wir, welche geopolitischen Auswirkungen der Krieg in Iran auf die Region hat, aber auch auf Russland und China. NZZ Geopolitik findest du dort, wo du auch sonst Podcast hörst. Das war's jetzt von mir, Antonia Moser. Bis bald.